SWR 2.
Sie erinnern sich, strickende Frauen im Zug, vor dem Fernseher, ja sogar an Sitzungen waren in den 60er und 70er Jahren nichts Außergewöhnliches. Aber seither haftet den Handarbeiterinnen doch eher etwas Verstaubtes, etwas Altmodisches an. Sockenstricken, Decken häkeln, das war in den letzten 20 Jahren nicht gerade der Renner. Ganz anders ist dies bei der neuen Selbermachbewegung des Do-it-yourself. Eine Bewegung, mit der Frauen Handarbeit in die Öffentlichkeit tragen, um Diskussionen anzustoßen und dem Handwerk eine neue, manchmal auch politische Bedeutung zu geben. Tanja Sulzer ist der neuen Faszination für Selbermachen nachgegangen.
Ich habe immer schon alles selbst gemacht, immer schon. Also ich, ja, eigentlich wirklich immer schon. Ich bin da sehr unabhängig. Also ich brauche natürlich einen Kühlschrank, den kann ich nicht selber bauen. Aber ich kann durchaus einen Tisch bauen oder Vorhänge nähen oder weiß ich nicht. Ich kann mir richtig selber helfen im Leben.
Sich selber helfen durch selber machen. Es ist ein heißer Sommertag und die Wangen der Frau, die alles selber macht, glühen, wenn sie spricht. Immer wieder schweift der Blick über den Rhein. Immer wieder hält sie inne, um ihren Gedanken Raum zu geben, um zu überlegen. Ute Lennartz-Lembeck, die 52-jährige Frau aus Remscheid in Nordrhein-Westfalen, sitzt zusammen mit der Baslerin Katrin Stalder am Rhein in Basel und erzählt.
Handarbeit ist im Grunde, ja, es ist eine manuelle Tätigkeit, die aber eine besondere Handschrift hat, weil ich mache es ja persönlich und insofern ist es für mich ein Ausdruck einer persönlichen Tätigkeit von mir oder von anderen, eben von Hand gemacht im Gegensatz zu maschinell hergestellter Ware.
Die beiden Frauen hatten mit vielen anderen zur Art Basel 2012 die Wettsteinbrücke eingestrickt. Unter anderem saßen sie auch hier am Rhein. Hier trafen sich die Strickerinnen, um gemeinsam Wolle zu verarbeiten. Heute sind sie wieder zusammengekommen, um ihr neuestes Projekt zu planen. Für nächstes Jahr sollen die Fähren eingestrickt werden.
Also Wassertaxis ja, zwischen, das ist nein, irgendwie wahrscheinlich
nein, nein,
nicht.
Ich habe auch Öfe. Ich sage, wir machen das vielleicht ein andermal.
Ja,
nur
ja.
Diese da.
An der Wettsteinbrücke entstand ein Strickgraffiti, wie diese Art von Straßenkunst genannt wird, welches über 2 Monate lang die Brücke kleidete. Die Strickgraffitis in Basel, aber auch in vielen anderen Städten in der Schweiz und in Europa, widerspiegeln eine Bewegung, die sich Do-it-yourself, kurz DIY, nennt. Eine Bewegung, welche von den USA herkommend in die Schweiz gelangt ist. Dort sind es vor allem junge Frauen, welche wieder lernen wollen zu stricken und viele Dinge selber zu basteln. Zudem besticken sie Zäune, verschönern alte T-Shirts, knüpfen Schmuck und bauen Regale. Über Anleitungen und Selbermachtipps im Internet können Ideen und Umsetzungen jederzeit geteilt, weltweit verbreitet und angesehen werden.
Hey, it's Allison McNamara and I'm here with our associate producer, Liza Kaplan.
Hi.
And today we're going to show you how to make a sequin collar. We've seen embellished collars on Hailee Steinfeld and on the Givenchy runway, and it's a great look for the holiday season.
It's an easy way to update a shirt you already own, and it's a fun and affordable way to try out this trend.
Hallo. Heute ist bei mir Basteltag. Aber bitte nicht gleich wegschalten, wenn ihr Bastelmuffels seid, denn ich möchte euch heute eine schöne, einfache Variante zeigen, wie ihr eure eigene Designerlampe basteln könnt.
In der Schweiz sind es Frauen in jedem Alter, die sich zusammenfinden oder alleine wieder etwas handwerklich herstellen möchten. Heute arbeiten viele Menschen im Büro sitzend, oft digital am Computer. Ute Lennartz-Lembeck betont, dass gerade deshalb die Sehnsucht nach Handgefertigtem wächst. Es ist dir wichtig, die Leute daran zu erinnern, dass sie sich nicht unbedingt allem anpassen müssen. Nicht der Wirtschaftslogik, aber auch nicht allen Vorgaben aus der Politik.
Das ist vielleicht gerade das Ursprüngliche, also ich meine, wir können, wenn wir jetzt nichts hätten, dann hätten wir unsere Hände, mit denen wir uns helfen könnten. Und das sind eigentlich so die Wurzeln von dem, was ich machen kann. Also meine Hände sind unheimlich wichtig, um mich zu ernähren, um auf andere zuzugehen, andere zu umarmen, wie auch immer. Also das ist eigentlich so das Ursprünglichste überhaupt. Und ich denke, deswegen ist Handarbeit auch so wichtig. Also wenn ich jetzt irgendwo ausgesetzt wäre, dann müsste ich mir auch mit den Händen helfen.
Eine Frau, die sich intensiv mit dem Thema Do-it-yourself auseinandersetzt, ist die Kulturwissenschaftlerin Sonja Eismann, Eine zierliche Frau mit dichtem, schwarzem Haar, geboren am 8. März 1973 am Internationalen Frauentag.
Viele der Menschen, die sich mit Do-it-yourself beschäftigen, das aus einer sozialen oder eben auch politischen Motivation heraus tun. So gab es zum Beispiel in den 70er Jahren, gab es schon eine sehr starke Do-it-yourself-Bewegung im Bereich Punk, Subkultur, wo Menschen eben angefangen haben, selber Plattenlabels zu gründen oder ihre eigenen Medien zu gestalten, um ihre eigenen Ansichten ungefiltert zum Ausdruck bringen zu können und eben nicht mehr davon abhängig zu sein, dass ein großes Plattenlabel jetzt sagt, ja, das finden wir gut, das können wir verkaufen, das bringen wir heraus.
Zusammen mit Chris Köver und Daniela Burger kam vor einigen Tagen ein neues Buch heraus mit dem Titel »Mach es selbst, do it yourself für Mädchen«. Sie wollen jungen Mädchen damit zeigen, wie sie Dinge selber herstellen und organisieren können. Das geht von selbstgenähten Schlüsselanhängern und Taschen übers Kuchenbacken und Löcherbohren bis hin zum Organisieren von Partys oder Protestveranstaltungen. Aufforderungen zum Selbermachen, zum Aktivwerden, das klingt dann etwa so.
Kochen und Backen in einem Do-it-yourself-Buch für Mädchen? Zugegeben, das Thema ist ein Klassiker. Aber sich selbst und andere gut und gesund ernähren zu können, hat noch niemandem geschadet, egal ob männlich oder weiblich. Die emanzipierte Frau von heute kann eben ein WLAN einrichten und ihr Fahrrad reparieren, ebenso wie Chili kochen. Und wenn es was zu feiern gibt, bringt sie das gekonnt zum Einsatz als eine unter vielen Fähigkeiten. Wie du Marmelade einkochst, einen Kuchen zum Werbeflyer machst und bei Bedarf auch mal eine ganze Meute satt bekommst, erfährst du in diesem Kapitel.
Die beiden Autorinnen richten sich ganz gezielt an junge Mädchen und Frauen. Die Do-it-yourself-Bewegung, die sich durch YouTube, Internetblogs und Bastelmagazine sehr schnell verbreitet, ist heute oftmals von Frauen initiiert. Frauen, welche auf klassisches Frauenhandwerk wie Häkeln, Stricken, Nähen oder Sticken zurückgreifen und diesem eine politische oder eben eine feministische Note verleihen. Nach Sonja Eismann ist es also auch ein feministisches Statement, wenn Frauen heute Brücken einstricken oder sich zu Strickzirkeln zusammenfinden, um gemeinsam Textil zu arbeiten.
Da war es schon ein feministischer Gedanke, der dahinter steckte, als dann junge Frauen sich diese Tätigkeiten wieder angeeignet haben. Die haben dann eben gesagt, diese Techniken an sich sind ja eigentlich wertfrei. Das sind einfach Dinge, mit denen man Textilien verarbeiten kann. Es ist nur die gesellschaftliche Zuschreibung, die eben oft abwertend ist. Und das wollen wir eben ändern, indem wir uns diese Dinge wieder aneignen.
Es geht also nicht darum, im trauten Heim vor sich hin zu stricken und vielleicht noch für Mann und Kinder etwas zu fabrizieren, sondern um Arbeit, die bewusst nach außen transferiert wird. Indem Handarbeit oder Frauenarbeit allgemein in die Öffentlichkeit getragen wird, löst sie etwas aus in der Gesellschaft. Sie wird, nicht immer, aber oft, politisch. Für diese Art Frau hat der Radical Crafting Circle, welchem auch Sonja Eismann angehört, einen neuen Namen gesucht und gefunden. Die Craftista.
Eine Craftista ist eine politisch engagierte Handarbeiterin. Andererseits kann man natürlich auch sagen, Craftivism, also die Verbindung aus Crafting und Aktivismus, ist immer das, was jede Person selbst draus macht.
Mit Handarbeit soll also politisch auf etwas hingewiesen und etwas bewirkt werden.
Also es kann alles Mögliche sein. Es kann ein Kreuzstichbildchen mit einem politischen Motiv sein, das man sich vielleicht ja selber auf den Schreibtisch stellt oder in der Schule oder im Büro so hinstellt, dass es andere sehen. Aber es kann auch eine ganz groß angelegte Strick-Graffiti-Aktion in der Stadt sein, mit der man auf die Situation von Flüchtlingen aufmerksam macht oder ähnliche Dinge. Also das Schöne an Crafting oder Craftivism ist ja eben, dass es ja nicht vordefiniert ist, sondern dass man durch diesen Do-it-yourself-Gedanken das selber mit Sinn und Inhalten auffüllen kann.
Handarbeit, wie sie von den Craftistas verstanden wird, verbindet also Herstellerin, den Raum, in welchem sie wahrgenommen wird, und den Betrachter oder die Betrachterin. Diese Dreiecksbeziehung ist auch für Strick-Graffiti-Aktivistin Ute Lennart-Slembeck zentral.
In dem Moment, wo ich es anfertige, beschäftige ich mich eigentlich schon mit dem Raum, dem ich es zur Verfügung stelle, also auch im weiteren Sinne. Und durch das Machen, also wenn man zum Beispiel strickt, das hat ja auch einen meditativen Charakter, dadurch kommen mir dann nochmal neue Gedanken. Und in dem Moment, wo ich es dann quasi dem öffentlichen Raum übergebe, ich überlasse es ihm ja dann auch, kommt dann eben, wie gesagt, nochmal die nächste Ebene. Und mit diesem Strickgut, was ich dann im öffentlichen Raum anbringe, möchte ich ja auch den Betrachter ansprechen.
Durch das Betrachten sichtbar gemachte Handarbeit. Dadurch soll ein neues Bewusstsein hervorgerufen werden.
Also dieses Strickgut ist ja an sich schon sehr ungewöhnlich, weil es ja völlig zweckentfremdet. Es soll ja wärmen und warum soll es einen öffentlichen Raum wärmen? Aber genau das soll es ja eigentlich. Das ist im Grunde diese Doppeldeutigkeit. Dann ist es sehr schön bunt und es ist auch noch haptisch. Und insofern möchte ich dem Betrachter, dem öffentlichen Raum und mir selber auch was schenken. Also ich möchte im Grunde da wieder eine Verbindung herstellen zwischen dem, was ich mir denke, zwischen dem öffentlichen Raum und dem Betrachter. Und dem möchte ich es dann eigentlich in dem Moment, wo ich es weggebe, schenken.
Man soll erkennen, welche Arbeit und welches Material hinter einem Produkt steckt. Gerade heute, wo die industrielle Produktion im Textilbereich meist in Drittweltländer ausgelagert wird. Das heißt aber auch, dass es für viele Selbermacherinnen und Selbermacher ein teures Vergnügen ist, wenn sie sich dazu entscheiden, zum Beispiel Kleider selber herzustellen. Denn schöne Wolle oder Stoffe in einem Fachgeschäft zu kaufen, ist oft bedeutend teurer, als wenn man ein Kleidungsstück beim Discounter oder bei großen Modeketten kauft. Sonja Eismann.
Do-it-yourself funktioniert oft dort nicht, wo man gerecht produzieren will und auch davon leben will. Ich glaube, das ist das größte Problem, dass in den heutigen wirtschaftlichen Strukturen, in denen wir uns bewegen, solche Dinge nur dann funktionieren, wenn sie eben mit der Aura des Künstlerischen aufgeladen werden und damit dann durch Einzelstücke hohe Preise erzielt werden können.
Besonders in Deutschland, wo Sonja Eismann nach längerem Aufenthalt in Österreich heute als freie Journalistin und Autorin lebt, ist es normal, für ein T-Shirt nicht mehr als ein paar Euro bezahlen zu müssen.
Alle Leute müssen ja von irgendwas leben und viele Leute wünschen sich auch von ihren kreativen Fähigkeiten leben zu können. Aber andererseits ist das natürlich auch eine gewisse Kommerzialisierung, die damit einhergeht. Also die Leute, die sich als Craftivists oder eben als Aktivisten, Aktivistinnen in dem Bereich bezeichnen, die haben wahrscheinlich schon ein bisschen anderen Zugang als die Leute, die jetzt auf diesen Internetplattformen für Selbstgemachtes ihre Sachen verkaufen.
Die Rede ist von Online-Shops wie Etsy aus Amerika oder Davanda in Deutschland, wo Selbstgemachtes präsentiert und auch verkauft wird. Die Leute, die dort Ware feilbieten, verfolgen meist kein politisches Ziel. Viel eher möchten sie Hobby und Lebensunterhalt verbinden. Kreativ sein, etwas herstellen und diese Ware dann auch an den Mann oder die Frau zu bringen, ist allerdings nicht einfach. So fällt auf, dass die Preise, zu welchen die Einzelstücke angeboten werden, extrem niedrig sind. Die Arbeit, die aufgewendet wird, ist in der Regel also unbezahlte Arbeit.
Deswegen kann man schon sagen, dass da oft so eine gewisse Form der Selbstausbeutung damit einhergeht. Interessant ist auch, dass es natürlich in der Mehrzahl schon Frauen sind, die da wirklich sehr liebevoll gemachte Dinge anbieten.
Und eben, höhere Preise werden oft erst dann erzielt, wenn handgearbeitete Stücke als Couture oder als Kunst angepriesen werden. Do it yourself, das ist ein Trend weg von industriell produzierten Gütern hin zu selbstgemachten. Hämmern, kleben, schneidern, häkeln, Gegenstände oder Textilien neu verwerten, indem man sie selber bearbeitet. Das Recyceln von alten Kleidungsstücken ist zudem tatsächlich günstig und schnell gemacht. Über Blogs oder YouTube-Filme, aber auch über soziale Netzwerke wie zum Beispiel Facebook, verbreiten sich Ideen und Tipps sehr schnell. Facebook ist zusätzlich enorm wichtig, wenn es darum geht, Kontakte zu knüpfen und sich überregional zu vernetzen. Die Bewegung hat dank dem Internet das Potenzial, global wirksam zu werden.
So ähnlich hätte das Phänomen schon stattfinden können, aber so wie wir es jetzt kennen, ist es natürlich ein Kind des Internetzeitalters, ja, dass man sich eben Tipps aus dem Netz holen kann, dass man sich gegenseitig Sachen herumschicken kann per E-Mail. Aber es ist sehr interessant, dass man einerseits diesen sehr technischen Aspekt der Sache hat, dass man eben das Internet braucht und dass man global vernetzt ist, aber dass es andererseits um sehr altertümliche Dinge auch geht, also diese Techniken, die schon seit Jahrhunderten genutzt werden.
Heute haftet den individuellen gebastelten Stücken nichts Ärmliches mehr an, wie das früher bei Marke Eigenbau der Fall war. Vielmehr gilt es in westlichen Gesellschaften als kreativ, sogar als schick und exklusiv, Einzelstücke ohne Infrastruktur herzustellen. Schnell, ohne Erfahrung und mit einfachen Anleitungen zu selbstgemachter Mode und Accessoires. Das versprechen viele Selbermach-Blogs und Bücher. Der Trend hat aber auch seine Schattenseiten. Es besteht die Gefahr der Selbstausbeutung und Sonja Eismann spürt zudem in der westlichen Gesellschaft einen Kreativitätszwang, einen Druck hin zu immer mehr Individualität. Oft erntet man deshalb für selbsthergestelltes Anerkennung. Manchmal wird der Hobbybastler aber auch einfach nur belächelt.
Was du auch machst, mach es nicht selbst, auch wenn du dir den Weg verstellst. Was du auch machst, sei bitte schlau, meide die Marke Eigenbau. Heim und Netz, Werkerei, stehlen dir deine schöne Zeit.
Ich habe ja selber auch schon Kritik an diesem Drang oder Zwang zum Selbermachen geübt. Allerdings muss ich sagen, dass ich mich über dieses Tokotronik-Lied sehr geärgert habe, auch wenn das ironisch gemeint war, weil es eben diese politischen Potenziale überhaupt nicht wahrnimmt.
Dass Do-It-Yourself auf jeden Fall dazu taugt, Menschen zusammenzuführen, das zeigt das gemeinsame Stricken an der Basler Wettsteinbrücke eindrücklich. Dort haben Menschen aus allen Ländern, Schichten und jeden Alters zusammengearbeitet, gemeinsam gestrickt, geredet.
Nicht jeder Mensch, der was selber macht, ist jetzt einfach nur ein Trottel, der diesem Kreativitätsimperativ anheimfällt und dann unwichtige Dinge herstellt. Ja, also ich finde, man sollte das nicht so belächeln, denn die Möglichkeit, sich mit anderen zusammenzuschließen und auch auf eine noch nicht dagewesene Form Kritik zu üben an ganz verschiedenen Dingen, die sollte man nicht unterschätzen.
Gemeinsam etwas herzustellen verbindet. Diese Erfahrung haben auch zwei Zürcher Künstlerinnen gemacht. Meret Wanderler und Regula Michel sehen sich als Performance-Künstlerinnen und weniger als Strickaktivistinnen oder Craftisters. Seit 7 Jahren arbeiten sie handwerklich an einem Langzeithandarbeitsprojekt. Es nennt sich das Häkelobjekt 2004 bis 2014. Das Häkelobjekt ist ein Gebilde aus verschiedentöniger rosa Acrylwolle, an welchem seit 2004 gearbeitet wird. Und zwar jeweils mindestens einmal monatlich, zu zweit oder mit Gästen. Und was wichtig ist, die beiden Künstlerinnen arbeiten meistens im öffentlichen Raum. Heute sitzen sie am Bahnhof Altstetten im Zürcher Kreis 9.
Dürft ihr nicht da sein? Nein, das ist ein bisschen.
Ein alltäglicher Ort, Montagmorgen um 9 Uhr, ein irritierendes Bild. Zwei Frauen sitzen auf der langen Bank auf dem Bahnhofsplatz inmitten eines rosaroten, wollenen Durcheinanders. Die eine groß, schlank, knapp über 50, trägt ihr graues Haar zu einem Dutt gedreht. Regula Michel, Künstlerin und Kunstlehrerin.
Ich habe immer gerne Handarbeiten gemacht. Ich habe auch meine ganze Garderobe früher selber kreiert, genäht, gestrickt, gehäkelt und was auch immer es für solche Techniken gab. Und in diesem Sinne ist es ein Ausgleich. Ich kann wieder etwas tun, was ich eigentlich sehr gerne mache.
Die andere Frau etwas kleiner, offenes Haar, runde Brille und schwarze Windjacke. Meret Wanderler ist von Haus aus Fotografin und arbeitet an der Zürcher Hochschule der Künste am Institut für Gegenwartskunst.
Wenn wir so wie heute hier am Bahnhof Altstetten häkeln, ist es auch ein Stück weit sich exponieren im öffentlichen Raum, das spannend ist zu sehen, was dann passiert oder eben nicht passiert.
Wanderler und Michel sehen ihr Häkelprojekt als künstlerische Performance und nicht als politische Intervention. Es muss also nichts passieren, das Häkeln in der Öffentlichkeit darf sogar explizit zweckfrei sein. Je nach Ort und Zeitpunkt des Häkelns erhalten sie mal sehr viel, mal gar keine Reaktionen.
Also was mir sehr gefällt an der Art der Reaktionen ist, dass sie in der Regel sehr direkt sind. Also die Leute sagen entweder wow, das sieht super aus, was macht ihr da? Oder es gibt auch Leute, die sich wahnsinnig ärgern. Die finden, was ist das? Für was ist das? Und wenn wir dann sagen, wir wissen es noch nicht, wir schauen, was passiert, die das fast nicht ertragen, dass man etwas macht und keinen klaren Zweck definiert.
Das Projekt will etwas ohne jeglichen wirtschaftlichen Nutzen herstellen und dieses etwas im öffentlichen Raum platzieren, um zu sehen, was das Häkelobjekt mit dem Raum macht oder umgekehrt. Kapitalismuskritische oder feministische Ziele verfolgen die beiden nicht explizit. Dass das wirr gehäkelte Objekt mit Wolle der Mädchenfarbe Rosa angefertigt wird, ist allerdings kein Zufall.
Rosa ist für uns so eine gewissermaßen typische Häkelfarbe. Sie wirkt niedlich und nett und harmlos. Und es hat uns interessiert zu sehen, was passiert, wenn man etwas ganz Großes, Rosarotes macht. Ob das kippt, ob das andere Assoziationen weckt.
Was die beiden Künstlerinnen mit Craftistas gemeinsam haben, ist das Bedürfnis, eine eigentlich häusliche Tätigkeit wie Handarbeit nach draußen zu tragen.
Für mich ist das Häkeln wichtig, weil es etwas ist, das man normalerweise mit dem privaten Raum assoziiert. Und dieses etwas aus dem privaten Raum in den öffentlichen Raum tragen und den öffentlichen Raum quasi egal wo, wie meine Stube zu benutzen, um mich da niederzulassen und an meiner Häkelarbeit zu arbeiten, das finde ich interessant.
Insofern steht der Akt des Häkelns, der wechselnde öffentliche Ort, die Regelmäßigkeit über 10 Jahre hinweg sowie das gegenseitige Versprechen, sich monatlich zu treffen, im Vordergrund der Arbeit. Das Objekt an sich bleibt zweckfrei und doch lädt es sich im Laufe der Jahre immer mehr mit Bedeutung auf. Es steht für Vernetzung, denn Maschen verbinden sich zu einem Gebilde, die Wollschnüre verbinden Menschen und Gedanken.
Was mir eigentlich daran wichtig ist, auch ist, dass dieses Objekt sehr bedeutungsoffen ist. Also es eröffnet verschiedene Assoziationsebenen. Wenn man es so anschaut, dann hat es etwas von einer wuchernden Koralle oder von einem Fleischberg. Und gleichzeitig ist das Objekt auch so etwas wie eine soziale Plastik. Also alle diese Leute, die daran mitgearbeitet haben, alle haben wie ihre Spuren da hinterlassen, haben daran gearbeitet und sind auch die, die sich eigentlich gar nie begegnet sind, sind über dieses Objekt miteinander verbunden.
Die beiden Frauen und ihr mittlerweile 5 Kilo schweres Wollkunstwerk werden von den verschiedensten Organisationen, aber auch von Privatpersonen eingeladen. Manchmal laden auch sie Leute ein, um gemeinsam zu stricken. Während des Häkelns kommuniziert man anders, als man es sonst mit fremden Leuten tut.
Was einfach generell sehr spannend ist, dass man mit Leuten, die man nicht kennt, zusammen etwas tut und dadurch auf eine andere, selbstverständlichere Art in Kontakt kommt. Und das Interessanteste daran, finde ich, ist eigentlich das Schweigen mit Leuten, die man nicht gut kennt.
Ja, ich kann das eigentlich nur unterstreichen, was Meret gesagt hat. Und neben dem Schweigen ist dann schon auch die Art und Weise der Kommunikation deutlich anders als bei Smalltalk, weil durch das gemeinsame Tun man auf ganz andere Themen kommt. Also was heißt Handarbeit, was heißt Zeit? Zeit wird immer eigentlich thematisiert. Es gibt spannende Gespräche.
So entwickeln sich über 10 Jahre hinweg ein Häkelgebilde, Gespräche, Beziehungen und Freundschaften. Und das alles spontan und nicht planbar.
Einerseits hat es klare Formen und erkennbare Formen und es ist aber gleichzeitig auch ein großes Durcheinander und ein Kuddelmuddel. Und wenn man es auslegt, ist es sehr schwierig, die Verbindungen zu verstehen, die sich bilden. Und das, denke ich, ist auch ein Bild für vielleicht für Beziehungen oder wie man im Leben miteinander umgeht.
Handarbeit kann also für Meret Wandeler und Regula Michel, aber auch für die Strick-Graffiti-Aktivistinnen Katrin Stalder und Ute Lennartz-Lembeck auf die Gesellschaft einwirken. Es kann ein Bewusstsein für Arbeit, für Zeit und Geld erzeugen. Ob die Bewegung die Welt tatsächlich verändern kann, das wissen sie alle nicht. Sonja Eismann, die Do-it-yourself-Expertin, ist sich aber sicher, dass das Selbermachen von Dingen essentiell ist, um einen bewussteren Umgang mit unseren Ressourcen zu bewirken.
Man weiß ja bei vielen Dingen, dass sie in gewisser Weise utopisch sind oder nicht mehrheitsfähig, aber dass sie doch durch so ein stetes Höhlen des Steins Veränderungen hervorbringen. Und man kann natürlich nicht erwarten, dass es immer gleich den riesigen revolutionären Umsturz gibt. Aber ich glaube schon, dass bei vielen Menschen eine Bewusstseinsveränderung eingesetzt hat und dass das auch noch weitergehen wird. Und da, denke ich, kann so ein Do-it-yourself-Bewusstsein doch eine ganz große Rolle spielen.
Wichtig ist für alle, dass man etwas tut. Dass man nicht nur redet, sich beklagt, sondern sich ausdrückt. Sei es für sich selber oder für die Gesellschaft. Denn Reden alleine reicht nicht, sagt Ute Lennartz-Lembeck.
Durch Reden kann ich auch keinen Schal stricken. Ich muss dann schon die Nadel nehmen und die Wolle und die Maschen aneinander fügen. So einfach ist das.
Der einzelne Mensch soll eigenverantwortlich zu seinem Weg und zu seiner gesellschaftlichen Rolle finden.
Es geht eigentlich nur darum, dass ich aus der Vielfalt der Materialien mir einen Weg suche, mich am Material erfahre, im Grunde übers Machen meinen Weg definiere, immer wieder andere Wege gehen kann, also meinen ganz persönlichen Weg. Und ich denke mal, die Do-it-yourself-Bewegung geht genau in diese Richtung. Und das wäre schön, wenn das zur Zufriedenheit der Menschen beitragen würde, zu mehr Qualität. Und vielleicht trägt das Stricken dann auch dazu bei, das ist dann schon politisch. Ob das jetzt immer den Zielen der Politiker gerecht wird, weiß ich nicht. Aber ja, letztlich wird Politik von Menschen gemacht.
Wie sich der Trend weiterentwickeln wird und inwiefern die Bewegung das Potenzial hat, noch mehr Menschen zu erreichen, lässt sich heute sehr schwierig voraussehen. Fest steht, dass es unbegrenztes wirtschaftliches Wachstum nicht gibt. Auch streben wohl immer mehr Menschen des digitalen Zeitalters nach einem kreativen, nach einem handwerklichen Ausgleich. Gerade weil für viele Handarbeit eine entspannende und eine entschleunigende Wirkung hat. Sonja Eismann blickt deshalb vorsichtig optimistisch in die Zukunft.
Ich glaube, dass dieser Trend schon noch größer werden wird und dass er dadurch auch apolitischer werden wird. Man merkt das ja schon jetzt, dass sehr viele Leute eigentlich gar keine Ahnung haben von den politischen Implikationen, die es auch gibt, sondern dass sie einfach gerne Sachen selber machen wollen. Das kann man zwar schade finden, aber es ist auch völlig okay und auch normal, dass nicht alle davon Bescheid wissen und dass viele auch einfach nur Lust haben, wieder Dinge selber zu machen.
Doch auch für die Craftista, die politisch aktive Handarbeiterin, formuliert Eismann ihre Wünsche.
Ich würde mir wünschen, dass es nicht zu einer totalen Verflachung oder auch Kommerzialisierung der Bewegung kommt, wo das dann eben einfach nur noch als schick oder kreativ verkauft wird, sondern dass dieses politische, soziale Bewusstsein, was für mich damit verknüpft ist, dass es nicht nur erhalten bleibt, sondern sich auch noch ausweitet.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.